Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Im kleinen Wolfenbüttel gelang den Herzögen von Braunschweig und Lüneburg im 16. Jahrhundert ein Coup. Durch das konsequente Sammeln von Büchern und den Aufbau einer stattlichen Bibliothek bewiesen sie ihre Aufgeschlossenheit den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen gegenüber, nicht zuletzt auch ihren Wohlstand und damit ihren Herrschaftsanspruch. Vor genau 450 Jahren erließ Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg die Liberei-Ordnung, die als Gründungsdokument der Bibliothek gilt. Unter seinem Nachfolger Herzog August wurde die Sammlung mit 30.000 Bänden, 135.000 Schriften und 2.500 Manuskripten so ausgebaut, dass sie Zeitgenossen als achtes Weltwunder galt. Bis heute gehört die Herzog-August-Bibliothek zu den herausragenden deutschen Forschungsbibliotheken und ist ein Publikumsmagnet. Nicht nur, weil es hier auch das Original Tintenfass zu sehen gibt, mit dem Martin Luther nach dem Teufel warf. Eva-Maria Götz hat der Bibliothek einen Besuch abgestattet.
Das ist eine Kathedrale.
Ja, vor allem war es mal tatsächlich eine Kathedrale, denn so sah es im Original aus sozusagen, als es gebaut wurde. Da sagen Sie jetzt, das ist ja überhaupt nichts wiederzuerkennen.
Meiner Überwältigung beim Eintritt in den Hauptsaal der Herzog-August-Bibliothek, einem repräsentativen Gebäude aus dem Jahr 1887 mit Säulen vor den Wänden und einer ausgemalten Kuppeldecke, schiebt Direktor Professor Peter Burschel gleich einen Riegel vor, indem er mir ein Schwarz-Weiß-Foto des ursprünglichen Raumes zeigt. Der war nicht nur um einiges größer, er war vor allem wesentlich höher.
Hier ist eine Zwischendecke eingezogen worden in den 60er Jahren. Und das hat natürlich einen Raum ganz sui generis sozusagen geschaffen, ganz eigener Art, der auch beeindruckend ist. Aber es gibt durchaus Leute, die hier reinkommen und sagen, was haben die denn hier gemacht?
Ein Vorgänger von Peter Burschel, der erste Nachkriegsdirektor Erhard Kästner, war es, der so beherzt in den damals Bahnhofshallen großen Raum eingegriffen und mit Zwischendecken und kleinen Kabinetten eine völlig neue Ordnung hergestellt hat.
Also das sind Eingriffe, wenn ich das heute machen würde, würde ich wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Und der Denkmalschutz würde natürlich die Wände hochgehen.
Doch Erhard Kästner hatte seine Gründe. Denn in wilhelminischer Zeit war die eigentliche Hauptperson einer Bibliothek, die Sammlung, in Magazinen untergebracht und damit unsichtbar. Heute aber ist der immer noch beeindruckend hohe Raum umgeben von einer dreistöckigen, von innen beleuchteten Regalwand, voll mit Büchern in hellem Pergament oder dunklerem Ledereinband, der Originalsammlung des Herzog August oder zumindest einem Großteil davon.
Also das war das Hauptziel von Kästner, die Bücher zurückzuholen und sein Konzept der, wie er das nannte, Bibliotheca Illustris umzusetzen.
Es war den Wirren der Reformationszeit und der damit verbundenen Aufhebung der Klöster zu verdanken, dass Herzog Julius zu Braunschweig und Lüneburg am Sitz der Familie in Wolfenbüttel nach Herzenslust seinen bibliophilen Neigungen nachgehen und den Grundstock für die Sammlung legen konnte. Und sie wuchs und wuchs. Ob kostbare Handschriften oder ganz moderne Drucke zu politischen, juristischen, theologischen, ethischen oder einfach unterhaltsamen Themen, Julius interessierte sich für fast alles. Schließlich im Jahr 1572 brauchte er einen Bibliothekar. Für ihn ersann er eine Liberei-Ordnung, eine Art erste Arbeitsplatzbeschreibung.
Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Ungeziefer um? Oder wie gehe ich mit Leuten um, die Interesse an einer Nutzung haben? Denn es ist ja zuallererst mal eine fürstliche Bibliothek, letztendlich also eine Privatbibliothek. Und Julius konnte eben bestimmen, wer sie nutzt und wer nicht.
Julius' Nachfolger Herzog August profitierte beim Ausbau der Bibliothek vom Ende des Dreißigjährigen Krieges. Bücher, ganze Nachlässe, auch sehr kostbare, waren in dem allgemeinen Chaos günstig zu haben. Peter Burschel?
August ist sicherlich der größte Büchersammler des 17. Jahrhunderts. Und die Herzog-August-Bibliothek Mitte des 17. Jahrhunderts, sowohl qualitativ als auch quantitativ ist vergleichbar mit Wien und auch mit der Vatikanischen Bibliothek in Rom. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendjemand, der ab und zu mal ein Buch kauft.
Hatte August seine Sammlung noch im Obergeschoss seines Marstalles untergebracht, ließ sein Sohn Anton Ulrich das erste profane Bibliotheksgebäude der europäischen Neuzeit errichten. Eine freistehende Rotunde mit 24 Rundbogenfenstern im hoch zum Himmel gewölbten Kuppeldach. Die Bauarbeiten wurden von dem weit über die Grenzen des Reiches berühmten Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, dem neuen herzoglichen Bibliothekar, beaufsichtigt.
Naja, es ist bei Leibniz erstmal so, dass er versucht hat, diesen Katalog von August zu modernisieren, und da spielt eben etwa das alphabetische Verfasserprinzip eine große Rolle.
Leibniz erfand also die Autorenbibliothek. Er ließ ein nach Verfassern geordnetes Verzeichnis anlegen, den Leibniz-Katalog. Bis ins späte 20. Jahrhundert wurde damit gearbeitet. Die Rotunde wurde Ende des 19. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgerissen. Ein Verlust bis heute. Die weit über Deutschlands Grenzen hinausgehende Bedeutung der Bibliothek aber ist ungebrochen. Das beweist unter anderem der mittelalterliche Prachtband, das Evangeliar Heinrichs des Löwen, das von der Bundesrepublik und anderen Geldgebern für über 30 Millionen D-Mark ersteigert wurde. Besucher können es sich ab und an im Schauraum des Safes ansehen, zurzeit immerhin das Faksimile, neben anderen wertvollen Originalen aus dem Weltdokumentenerbe, einem Psalmenbuch aus dem Besitz Luthers zum Beispiel, mit von ihm selbst handschriftlich verfassten Notizen.
Ja, früher ist man zu Bibliotheken hingepilgert, man hat sie aufgesucht, um dort Stunden lesen zu können, intellektuelle Abenteuer zu erleben,
sagt der Bibliothekar und Autor Michael Knoche.
Das ist heute ja ganz anders bei den Bibliotheken. Heute würde ich die Bibliotheken eher mit Blutgefäßen der Wissenschaft vergleichen, die das veröffentlichte Wissen unablässig transportieren und den Organismus der Wissenschaft in Schwung halten. Bibliotheken ermöglichen so sozusagen den Blutkreislauf.
Auch Wolfenbüttel ist an diesen Blutkreislauf der Wissenschaft angeschlossen. Bereits seit den 90er Jahren wird die Sammlung digitalisiert und war damit Pionier auf diesem Gebiet. Mit dem Literaturarchiv Marbach und der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar wurde außerdem ein Forschungsverbund geschlossen. Und weil die Bibliothek mit ihrer herausragenden Sammlung deutscher Drucke die Deutsche Nationalbibliothek für das 17. Jahrhundert ist, kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt nach Wolfenbüttel, um hier vor Ort zu arbeiten, der Digitalisierung zum Trotz.